Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsfähig für Germanwatch. Mein Name ist Sebastian Wellendorf, ich bin freier Journalist und ich moderiere diese Ausgabe, in der wir ein bisschen hinter die Sprachfassaden blicken wollen, hinter die Zahlen und Sätze, die auch auf der Klimakonferenz in Baku im November wieder gefallen sind. Der Satz, es ist 11:45 oder die Zahl 1,5 Grad oder 26 Millionen. So viele Menschen sind nämlich derzeit gezwungen, ihre Heimat zu verlassen wegen des Klimas. Wir wollen die Konsequenzen dieser Sätze und Zahlen ein bisschen greifbarer machen in diesem Podcast, aber vor allem wollen wir auch fragen, welche konkreten Handlungsmöglichkeiten wir haben, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, vielleicht auch politisch, damit jede und jeder von uns in die Lage kommt, etwas beitragen zu können, um die Lebensbedingungen für viele Millionen zu verbessern. Übrigens nicht nur im sogenannten globalen Süden, sondern auch hier bei uns in Europa. Zwei Expertinnen und Experten sind zu Gast. Zugeschaltet aus Berlin ist Lisa Schultheiß. Bei Germanwatch ist sie Referentin für Klimarisikomanagement und Schäden und Verluste. Hallo Frau Schultheiß.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Und hier im Studio in Köln begrüße ich Stefan Rostock. Er leitet den Bildungsbereich bei Germanwatch. Hallo Herr Rostock.
Einen wunderschönen Nachmittag.
Frau Schultheiß, Sie waren im November zum dritten Mal auf der Weltklimakonferenz COP29 in Baku. 40.000 Menschen auf einem Haufen mit dem Ziel, das Klima zu verbessern, im besten Fall. Nehmen Sie uns mal mit, was war das für eine Stimmung dort?
Also die Stimmung auf der COP war super spannend, weil generell sind COPs sehr spannende Wochen, wenn auch sehr anstrengende Wochen, weil natürlich, wie Sie auch gerade meinten, 40.000 Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, um über das Klima zu sprechen und bestenfalls auch den Klimawandel zu mindern. Fast alle haben ein Ziel, außer natürlich zum Beispiel Lobbyistinnen von fossilen Unternehmen, die leider auch auf den COPs da sind. Aber dadurch, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben, auf das wir hinarbeiten, ist so eine COP eine super spannende, aber auch eine sehr empowernde Zeit.
Das klingt jetzt so, als ob alle an einem Strang ziehen. Sie haben jetzt gerade schon die Lobbyisten erwähnt, die lassen wir mal raus und konzentrieren uns auf die NGOs, auf die Nichtregierungsorganisationen. Was ist, wenn Sie das zusammenfassen können, grundsätzlich deren Rolle dort?
Wir als NGOs arbeiten nicht alleine. Wir arbeiten mit ganz vielen Akteurinnen dort. Zum einen mit anderen NGOs, also ich als Vertreterin einer deutschen NGO arbeite auch mit anderen NGO-Netzwerken zusammen aus der ganzen Welt, mit NGOs aus den Partnerländern von uns. Wir arbeiten aber auch zusammen mit Journalistinnen, denen wir Updates geben über den Verhandlungsstand oder aber auch mit Ministeriumsmitarbeitenden, mit denen die Zivilgesellschaft auch oftmals viele Gespräche hat und mit denen wir diskutieren, was wir für wichtig erachten in den Klimaverhandlungen und versuchen, Menschen, die jetzt nicht vor Ort dabei sind, wie zum Beispiel Betroffene vom Klimawandel betroffene Gemeinschaften, eine Stimme zu geben. Ja, so arbeiten wir auf der COP mit ganz vielen verschiedenen Akteurinnen zusammen.
Das heißt, Sie sind so ein bisschen als Vernetzerin zuständig zwischen den einzelnen Stimmen, aber wenn ich es richtig verstehe, auch als Wissensvermittlerin.
Ja, natürlich. Also wir versuchen auch Wissen zu vermitteln nach der COP oder auch vor der COP zum Beispiel. Wir arbeiten an ganz bestimmten Themen, wie zum Beispiel ich an Schäden und Verlusten, das ganze Jahr über. Und auf der COP, wenn diese Themen auch verhandelt werden, beobachten wir diese Themen dort auch und sitzen mit in den Verhandlungen, machen Notizen, haben aber auch manchmal die Möglichkeit, auch Statements abzugeben, neben Staaten, die auch Statements abgeben in den Verhandlungen. Und diese Erkenntnisse nehmen wir natürlich auch mit und versuchen, die breit zu streuen, damit die ganze Zivilgesellschaft, aber auch einfach nur die interessierte Öffentlichkeit einen Einblick bekommt, was eigentlich genau passiert auf den COPs und auch was gemacht werden muss, damit der Klimawandel abgemildert wird oder Menschen sich anpassen können oder Schäden und Verluste bewältigt werden können.
Sie haben gerade gesagt, es war eine aufregende Zeit. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie ein großes Camp, wo man auch andere Menschen trifft, die dasselbe Thema umtreibt. Aber auf der anderen Seite stelle ich es mir auch ein Stück weit ernüchternd vor, weil die Ziele, die sie sich selbst stecken, beziehungsweise die Ziele, für die sie kämpfen, da sind ja erstens nicht alle davon überzeugt auf der Konferenz und zweitens weiß man ja eigentlich schon im Vorfeld, dass wahrscheinlich nicht alle Ziele erfüllt beziehungsweise erreicht werden.
Ja, das natürlich wahr. Man muss auf jeden Fall auf eine COP fahren mit einer großen Frustrationstoleranz. Vor allem, wenn man zu Schäden und Verlusten arbeitet. Es kann auch sehr ernüchternd sein, wie zum Beispiel bei der Finanzierungsverhandlungen, weil um den Klimawandel zu bewältigen, braucht es viel Geld. Mhm. Und also das war jetzt nicht auf dieser COP, aber das ist mir immer noch im Hinterkopf von der COP 27 in Sharm el-Sheikh in Ägypten. Da war ich in den Verhandlungen zu einer Aufsetzung von einem Fonds für Schäden und Verlusten. Man muss sich das so vorstellen, die ganzen verschiedenen Länder geben hintereinander ihre Statements ab, was sie sagen möchten zu einem bestimmten Thema. Und da war ein kleiner Inselstaat an der Reihe und hat erst erzählt, wie sie vom Klimawandel schon beeinflusst werden durch den Meeresspiegelanstieg, durch dass teilweise auch Menschen ihre Heimat verlassen müssen und dass man, um diese Sachen zu bewältigen, auch Geld braucht, vor allem wenn man als globales Südland auch nicht am Klimawandel schuld war und ist. Und gleich danach war zum Beispiel ein globales Nordland dran und hat dann in seinem Statement sehr technisch geantwortet und auch zurückgewiesen, dass sie jetzt am Hebel wären, Finanzierung zu geben. Und in solchen Momenten wird man auch als Beobachterin von der Zivilgesellschaft auch wütend und auch die Frustration ist ziemlich hoch, weil es einfach ungerecht ist, also im Angesicht von Klimagerechtigkeit. Und ich glaube, da muss man sich auch ja bewusst sein. Auf einer COP ist nicht nur alles spannend und toll, sondern auch frustrierend manchmal.
Ich versuche mir das nochmal vorzustellen, wie so ein ganz normaler Tag auf so einer Konferenz abläuft für Sie. Sie haben eben erwähnt, Ihr Fachgebiet ist Loss and Damage, also Verlust und Schäden. Mhm. Mit wem treffen Sie sich da zum Beispiel und worüber reden Sie dann genau?
Ja, also ich erzähle es mal an einem Beispiel von einem typischen Tag. Also jeder Tag sieht anders aus an der COP, aber wir bei Germanwatch arbeiten als großes Team auf einer COP. Also ich bin da nicht alleine, ich bin da mit vielen Kolleginnen, die zu ganz verschiedenen Themen arbeiten. Und am Morgen um 8 Uhr haben wir immer ein Morgenmeeting, wo wir alle berichten über unsere Verhandlungen und was am letzten Tag passiert worden ist. Dass man so immer so einen großen Überblick hat und auch diskutieren kann. Und nach diesem Treffen würde ich dann bei einem Tag auf der COP zu einem anderen Treffen mit NGOs gehen. Es gibt nämlich auch tägliche Treffen von der internationalen Zivilgesellschaft, wo man auch erfährt, wie stehen wir als internationale Zivilgesellschaft zu bestimmten Themen und können dort diskutieren und uns Positionen bilden. Und über den ganzen Tag hinweg sind dann Verhandlungen. Also die fangen meistens um 10 Uhr an und enden, kommt auf den Tag an, aber es kann auch schon mal sein, dass eine Verhandlung auch erst um 10 endet abends. Ich persönlich sitze in den Verhandlungen für Schäden und Verluste, wo jetzt auf der COP 29 verhandelt wurde über Finanzierung, also ob es mehr Geld für Schäden und Verluste gibt und über einen sehr technischen Aspekt über den Warschauer Internationalen Mechanismus, der eine Institution ist, der für die Koordinierung von Loss and Damage Maßnahmen zuständig ist oder auch für die Wissensvermittlung. Und der wird überarbeitet.
Das heißt, Sie beraten, informieren da in dem Zusammenhang, aber die Entscheidung natürlich, die treffen letztendlich dann andere, aber möglicherweise aufgrund der Informationen, die Sie als Beraterin und Informantin zur Verfügung stellen.
Ja, so kann man das schon sehen. Also ich berate nicht direkt, das haben die Staaten, haben selber ihre BeraterInnen, aber wir haben zum Beispiel, die heißen Bilaterals, das sind Gespräche mit Staaten und VertreterInnen von Staaten, wo wir unsere Positionen vorbringen können und dann diskutieren können. Also wir versuchen so hinter den Kulissen, ja, dort zu beeinflussen, aber auch durch zum Beispiel immer mal wieder so Protestaktionen, die gibt's auch. Das muss man sich vorstellen, dann stehen ganz viele KlimaaktivistInnen in einem Raum und es wird zum Beispiel gesungen, es wird Reden gehalten, was wird gebraucht. Ja, Menschen berichten über ihre Erfahrungen und so versuchen wir auch, die internationale Gemeinschaft zu beeinflussen.
Was Ihr Bereich Loss and Damage noch beinhaltet, worum Sie sich kümmern und was da möglicherweise auch die Probleme sind, das besprechen wir gleich noch. Ich möchte an dieser Stelle mal eben Stefan Rostock ins Boot holen und ich glaube, der Punkt, warum wir Sie beide zusammen eingeladen haben, wird natürlich klar, wenn ich Herr Rostock Ihre Expertise vorstelle. Sie sind bei Germanwatch für den Bereich Bildungsarbeit zuständig und haben auch den Co-Vorsitz des Forums Nonformales und Informelles Lernen beim Bundesministerium für Bildung und Forschung inne. Das klingt ein bisschen kryptisch. Können Sie das mal erklären, was das heißt, nonformales Lernen?
Grob zusammengefasst ist das der Bereich des außerschulischen Lernens, wo man gesteuert oder auch zufällig Lernsituationen oder absichtlich zufällig Lernsituationen schafft, in denen Menschen rund um Nachhaltigkeitsthemen in ihren Vorlieben, in ihren Einstellungen, in ihrem Wissen um die Situation vorangebracht werden. Für uns am hilfreichsten ist der ganze Bereich der Jugendverbände, aber auch Jugendtreffs, offene Jugendzentren. Das sind gute Beispiele für außerschulisches Lernen.
Das heißt, da gehen Sie dann hin als Verein und informieren?
Das ist ein Teil der Germanwatch-Arbeit, dass wir in Schulen und außerschulisch Bildungsarbeit machen. Aber im Rahmen des NIL-Forums, der nationalen Plattform BNE, entwickeln wir Ideen, wie BNE insgesamt in Deutschland wirksamer, politischer, transformativer werden kann.
Was ist nochmal BNE?
Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Ich habe mich gefragt, wie insgesamt der Bildungsbereich im UN-Klimaprozess derzeit überhaupt aussieht. Wie fortschrittlich ist das und welche Möglichkeiten hat man da?
Bildung ist ein Thema, was seit 1992 in der UN-Rahmenkonvention drin ist. Aber erst so in den letzten Jahren heißt es nicht mehr Artikel 6, sondern es heißt Action for Climate Empowerment. Und unter diesem Slogan sind mittlerweile alle Länder aufgefordert, Bildungsarbeit zu machen, Fortbildungsarbeit, öffentliche Sensibilisierung, aber auch Zugang zu Informationen zu gewährleisten und auch Bildungskooperationen zu machen. Und das ist für uns gerade das Spannende, auch in ihren nationalen Berichten darüber zu berichten, was sie tun, sodass wir auch ein Mittel haben, als Zivilgesellschaft nachzufragen, zu schauen, das, was ihr da berichtet, ist jetzt aber noch nicht so ambitioniert und ihr müsst dann noch besser werden. Oder zu sagen, ihr habt noch gar nicht berichtet und euer Bericht muss kommen und muss, wenn er da ist, dann nochmal auch sich weiterentwickeln. Da passiert gerade relativ viel, aber es ist leider auch ein Bereich, der in der Bildungsarbeit sehr unbekannt ist. Deswegen sind wir froh, dass das Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen mit dem UN-Klimasekretariat einen Jugendprozess aufgestellt hat, ACE-Hub, um Jugendliche an diesen Action for Climate Empowerment Prozess ranzuführen, sie überhaupt an UN-Klimaverhandlungen ranzuführen. Und sie als fit zu machen, damit sie dann zivilgesellschaftliche Vertretungsarbeit machen oder auch in die staatlichen Gremien reingehen und wirklich als motivierte Akteure gerade für Jugendbelange dort teilnehmen.
Empowerment, also Selbstermächtigung, darüber sollten wir gleich noch sprechen, inwiefern sich das auch möglicherweise vom Klimaschutzkonzept von vor 20 Jahren unterscheidet. Aber nochmal für mich zum Verständnis. Es gibt die Schulen auf der einen Seite, wo klassische Bildungsarbeit geleistet wird vom Lehrpersonal. Sie haben erwähnt, dass es auch politischer Wille ist, mittlerweile Menschen zu bilden im Bereich Umweltschutz. An welcher Stelle kommen jetzt die NGOs, an welcher Stelle zum Beispiel kommt Germanwatch nun ins Spiel? Wo ist da der Verlinkungspunkt?
Außerschulische Akteure in die Schulen einladen, ist ein älteres Konzept. Man merkt aber, dass es immer wichtiger wird, weil wir haben in der Schule die Herausforderung, dass Fortbildung des Lehrpersonals bei zunehmendem Mangel von Lehrerinnen und Lehrern kaum noch stattfindet. Und außerschulische Akteure bringen da aktuelle Impulse, bringen auch politischere Impulse oft in Schulen, wo Lehrerinnen manchmal sagen, ah, da bin ich mir gerade ein bisschen zu schüchtern oder auch zu unsicher, wie ich mit solchen politischen Themen umgehen kann. Und dann gibt es Anbieter, Bildung trifft Entwicklung oder NGOs wie Greenpeace, Germanwatch, die dann in Schulen gehen mit ihren Projekten und dort Themen diskutieren und auch jugendliche Orte aufzeigen, wo sie sich dann auch politischer engagieren können, um Jugendbelange in der Schule und außerhalb der Schule besser zu vertreten.
Und ich vermute, es geht da einfach auch um Wissen, was möglicherweise das Lehrpersonal, die Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen auch einfach gar nicht haben. Die müssen ja auch erstmal mit Wissen ausgestattet werden.
Lehrerinnen und Lehrer wissen oft sehr viel und vermitteln dieses Wissen auch. Wir haben aber das Problem, dass gerade im Klimaschutz die Wissenschaft sagt, dass Wissen hilft nicht. Also Wissen reicht nicht aus, um unsere Gesellschaft zu verändern.
Ja.
Und um dieses Wissen dann in den realen politischen Raum zu tragen, da sind zivilgesellschaftliche Akteure prädestiniert, weil, wie Lisa gerade schon erzählt hat, wir arbeiten in den politischen Prozessen und können Jugendliche viel stärker mitnehmen in die deutsche Energiewende, in die internationalen Klimaprozesse. Und dieses Politik-Prozesswissen, das ist oft in der Schule nicht vorhanden.
Und dieser Punkt interessiert mich. Sie haben eben auch das Stichwort Empowerment genannt. Ich vermute, das hängt auch damit zusammen, dass Jugendliche, junge Erwachsene, die ja diejenigen sind, die in der Zukunft die Handelnden sind, die auch möglicherweise politische Entscheidungen mittragen und Menschen wählen, dass die eher in die Lage kommen, nicht nur sich Wissen anzueignen, sondern daraus auch eine Handlungsfähigkeit schöpfen. Und das stelle ich mir sehr schwierig vor, gerade beim Thema Umweltschutz, beim Thema Klimawandel, das ja doch oft sehr theoretisch daherkommt.
Das ist wohl wahr, aber ich glaube, die Jugend ist oft deutlich besser als ihr Ruf. Jugendliche leiden ja unter den vielen Herausforderungen, die sie umgeben. Mhm. Altlasten von Corona, Klimakrise und andere Krisen. Und Jugendliche haben schon das Gefühl, dass sie sich engagieren wollen. Oft fehlt ihnen aber das Handwerkszeug. Wie kann ich mein Anliegen in den politischen Prozess bringen?
Und da kommen Sie ins Spiel.
Und da geben wir Anregungen und da versuchen wir dann auch die bestehenden politischen Prozesse wie den UN-Klimaprozess zu nutzen, um genau dieses politischere Handeln Jugendlichen zu vermitteln. Und auf UN-Ebene heißt das auch gerade, den Staaten Mut zu machen, Beteiligungsformate, die wirklich auch Wirksamkeit entfalten können, an Jugendliche und mit Jugendlichen zu entwickeln.
Jetzt bin ich gespannt, was wäre das zum Beispiel?
Wir arbeiten da mit dem Slogan Engagement mit Hand und Fuß. Das eine ist die Bildungsarbeit rund um den ökologisch-sozialen Fußabdruck, wo jeder seinen eigenen oft negativen Einfluss, sei es CO2-Emissionen, sei es Flächenverbrauch oder virtuelles Wasser, das ist oft das, was der ökologische Fußabdruck misst, wie Jugendliche das vermindern. Das ist seit 30 Jahren in der Bildungsarbeit angekommen. Es ist aber nicht transformativ. Es verändert die Gesellschaft zu wenig. Und da kommt dann unser Konzept des Handabdrucks ins Spiel, wo wir Jugendlichen Mittel und Wege aufzeigen, wie sie ihre Anliegen in die politischen Strukturen tragen können. Und das Schöne ist, dass wir diese Idee des Jugendliche gehen mit ihren Anliegen in den realen politischen Raum rein, dass wir das auf Landes-, Bundesebene und auch zunehmend auf UN-Ebene diskutieren, immer wieder auch mit dem Blick, was kann die jeweilige Zivilgesellschaft in dem jeweiligen Land auch erreichen.
Ich habe mich gerade versucht, in die Lage eines Jugendlichen zu versetzen und hätte es, glaube ich, an dieser Stelle noch nicht so ganz verstanden, wenn ich Sie gefragt hätte, was kann ich denn jetzt als 16-Jähriger zum Beispiel tun? Was ist da das konkrete Beispiel, wo ich mit meinem, Sie nennen es Handabdruck, was verändern kann?
Gerade, ich nehme ein Beispiel aus der Schulwelt. Eine Berliner Schule, da hat die Schülerin gemerkt, okay, wir haben zwar vorne das Logo drauf, Schule der Zukunft und UNESCO-Schule, aber trotzdem fliegt jeder Sprachkurs zum Sprachaustausch. Und sie wusste, Fliegen ist die preiswerteste Art, legal das Klima zu schädigen. Und das passte nicht zum Ideal einer nachhaltigen Schule. Ja. Und dann hat sie den Diskurs in der Schule angestoßen mit Schülern, mit der Klima-AG, mit Lehrerinnen, mit der Schulleitung, bis hin zu einem Beschluss der Schulkonferenz, Regeln für Wandertage, Exkursionen und Sprachaustausch zu machen. Und das ist das, was wir Handabdruck nennen, wenn es gelingt, Regeln, Rahmenbedingungen so zu verändern, dass nachhaltiges Verhalten für alle einfacher wird. Der Senat von Berlin fand das dann so spannend, dass er es leicht verändert, 2 Jahre später für alle Berliner Schulen übernommen hat. Und das ist dann für uns nochmal Handabdruck auf einer höheren Ebene.
Frau Schultheiß, mangelndes Wissen, mangelnde Bildung, das ist ja, wir sprechen gerade in Bezug auf Jugendliche darüber mit Herrn Rostock, aber das ist ja mit Sicherheit nicht nur eine Frage von Jugendlichen, die nicht gebildet sind, die Handlungsanweisungen bzw. Handlungsmöglichkeiten finden können, um in die Lage zu kommen, etwas zu verändern. Wie nehmen Sie das auf so einer, in Anführungsstrichen, Profi-Veranstaltung wie der COP war? Sind Politikerinnen und die Entscheidungsträger vor Ort informiert, so dass Sie den Eindruck haben, ja, die können auch handeln und können was verändern?
Also die Entscheidungsträgerinnen auf COP sind schon sehr informiert. Da haben die Verhandlerinnen auch einen ganzen Stab an Beraterinnen oft. Also es variiert natürlich vom Land zu Land, weil es auch sehr teuer ist, zu einer COP zu fliegen. Kleinere Staaten oder Inselstaaten haben da eine kleinere Delegation als Deutschland zum Beispiel, aber ja, also es werden jetzt keine Nicht-Expertinnen auf die COP geschickt. Die wissen schon alle ganz genau, um was es geht, und anders kann man eigentlich auch gar nicht für Staaten verhandeln.
Sie haben eben im Verlauf des Gesprächs Ihren Fachbereich, Ihre Fachsparte Loss and Damage erwähnt. Da braucht es ja auf jeden Fall auch konkrete Fahrpläne, die Folgen der Klimakrise zu bewältigen. Können Sie noch mal erklären, was das genau ist, Loss and Damage, worum Sie sich da kümmern inhaltlich?
Ja, also Loss and Damage oder auch auf Deutsch Schäden und Verluste sind die Auswirkungen von dem Klimawandel, die bereits da sind und nicht durch die Anpassung an den Klimawandel oder durch Emissionsminderung verhindert werden konnten oder können. Es gibt zwei Arten von Schäden und Verlusten. Zum einen wirtschaftliche. Das wäre zum Beispiel die Zerstörung von Infrastruktur oder Häusern durch den Sturm. Oder nicht wirtschaftliche Schäden und Verluste. Das wäre zum Beispiel, da gibt es jetzt ein ganz aktuelles Beispiel aus der Karibik. Da ist ein Friedhof zerstört worden, der am Ufer des Staates lag, und die ganzen Gräber ins Meer hinaus gespült werden und so auch die Heimat der Menschen und auch ihr kulturelles Erbe verloren geht. Oder auch zum Beispiel, dass Biodiversität immer weniger wird durch den voranschreitenden Klimawandel. Das wären nicht wirtschaftliche Schäden und Verluste. Und diese Schäden und Verluste können entweder durch Extremwetterereignisse wie Stürme oder Hitzewellen, aber auch durch langsam voranschreitende Prozesse wie den Meeresspiegelanstieg, die Versalzung von Böden oder auch Gletscherschmelze verursacht werden. Und diese Schäden und Verluste sind sehr speziell für die Regionen, also die sind nicht überall gleich.
Und über diese Themen, so stelle ich es mir jetzt vor, informieren Sie dann vor Ort. Sie haben da eine gewisse Expertise, und diese Expertise kann man bei Ihnen abrufen. Sie werden eingeladen und informieren zu diesem Themenfeld.
Ja, auf der COP beobachten wir den Prozess zu dem Thema und tauschen uns mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen zum Thema aus. Unseren Partnerinnen aus dem Senegal, die zum Beispiel sehr viel zu langsam voranschreitenden Prozessen im Senegal forschen. Ja, da werden wir eingeladen auf Side-Events. Das sind Events neben den offiziellen Verhandlungen, die von Staaten oder auch Zivilgesellschaft oder auch Fonds oder Institutionen veranstaltet werden und dort über ein spezifisches Thema gesprochen wird.
Ich will mal das Thema, was Sie gerade angesprochen haben, das Beispiel für Loss and Damage, der steigende Meeresspiegel. Sie hatten das Beispiel angesprochen, dass da ein ganzer Friedhof ins Meer gespült wird, auf einer Insel, die viele tausend Kilometer entfernt liegt und sicher dem einen oder der anderen auch die Schwierigkeit bereitet, zu verstehen, was das mit uns zu tun hat. Und nun fällt in diesem Zusammenhang immer häufiger der Begriff Klimamigration, der tatsächlich sehr konkret mit Ihrem Fachbereich zusammenhängt, Loss and Damage. Können Sie das erklären?
Ja, also klimawandelbedingte Migration ist ein nicht wirtschaftlicher Verlust. Wenn Personen permanent oder auch nur über einen vorübergehenden Zeitraum ihr Zuhause verlassen müssen durch den Klimawandel oder Umweltveränderungen, zum Beispiel, wie Sie gerade meinten, dass der Meeresspiegel ansteigt oder dass ein Gebiet zu heiß wird und dort viele Dürren sind, dass man halt da nicht mehr leben kann und auch keine Landwirtschaft betreiben kann. Da gibt es sehr unterschiedliche Gründe, warum Menschen ihr Zuhause verlassen. Aber die meiste Migration findet auch innerstaatlich statt. Und da der Klimawandel immer stärker wird, wird das Risiko auch größer, dass mehr Menschen leider ihre Heimat verlassen müssen. Der globale Norden ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass dieser Klimawandel existiert und dass dieser Klimawandel so stark ist. Also wir haben da auch eine Schuld zu supporten und zu unterstützen, diese Menschen. Und das ist, warum es uns angeht. Und auch natürlich, weil jeder auch Empathie haben sollte mit Menschen, die mit Extremwetterereignissen oder langsam voranschreitenden Ereignissen konfrontiert werden und ihre Heimat verlieren.
Sie geben das Stichwort Empathie, was ich direkt an Herrn Rostock weiterreichen möchte. Ich habe den Eindruck, Sie hatten das eben erwähnt, dass die klassische Bildungsarbeit nicht mehr dicke Bücher wälzen, Wissen vermitteln, was wir vielleicht aus unserer Schulzeit vor vielen Jahrzehnten und noch in Erinnerung haben, wo das Thema Klimawandel ja auch noch gar nicht in der Form präsent war. Empathie erzeugen, das stelle ich mir dennoch in der klassischen, in Anführungsstrichen, Bildungsarbeit sehr schwer vor. Es muss so eine Art Funken rüberspringen, Herr Rostock.
Ja, und das muss es auch bei allen Lernenden. Ein gewisses Verständnis von Klimakrise, von Klimawandel und dann auch ein Verständnis für Klimaschutzmaßnahmen, für Klimapolitik. Und dafür brauchen wir wirklich den schulischen Bereich, der alle Menschen erreicht, der milieuübergreifend ein Bewusstsein für das Leben in der Klimakrise schaffen kann. Gleichzeitig, und das ist der viel motivierende Teil, auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir ja auch in der Zeit der Transformation leben. Und da gibt es dann nicht mehr so die breite Masse, aber doch einige, die sagen, Mensch, das ist so toll, ich will an der Transformation mitgestalten. Mhm. Aber um dieses generelle Verständnis Klimakrise, Klimapolitik, wir müssen uns anpassen, wir müssen Emissionen mindern in Deutschland und weltweit und wir müssen dann gucken, wie wir denen, die von Loss and Damage, also Schäden und Verlusten, an die man sich nicht mehr anpassen kann, betroffen sind, wie wir da solidarische Formen anbieten können, da müssen alle ein Grundverständnis für entwickeln. Der Hintergrund ist, wir merken ja, an vielen Stellen ist die Transformation schon so erfolgreich, dass Kohle, Öl und Gas wirtschaftlich wirklich unter Druck kommen. Staaten und Unternehmen ihr Geschäftsmodell aber lebendig halten wollen, ihr Geschäftsmodell der fossilen Energien weiterhin betreiben wollen. Und das ist dann die Stelle, wo Klimaaktivisten vor allen Dingen im globalen Süden, aber auch in anderen Ländern, in denen Kohle, Öl und Gas maßgeblich zum Staatshaushalt beitragen, verfolgt werden, unterdrückt werden, in ihrer Arbeit Steine in den Weg gelegt werden, bis hin zu Gefängnis, bis hin zu Verfolgung. Und wir merken, dass das im Climate Action Network, dem internationalen Zusammenschluss von NGOs, ein deutlich größeres Problem wird. Und wir merken natürlich auch, dass Demokratien weltweit deutlich unter Druck geraten.
Und das sollten wir auch im Hinterkopf behalten, wenn wir das ganze große Bild betrachten. Hier Bildungsarbeit, was kann der Einzelne, was kann die Einzelne tun? Und auf der anderen Seite, dass Aktivistinnen und Aktivisten in anderen Ländern tatsächlich wirklich große Probleme haben, wenn sie sich engagieren. Nicht nur, dass sie nicht gehört werden, sondern dass sie im Zweifel, das sagen sie, in den Knast kommen.
Bildungsarbeit bedeutet, also Klimabildung bedeutet auch Bildung für demokratische Strukturen, Bildungsarbeit für demokratische Prozesse. Und Bildungsarbeit, die solidarische Formen der Solidarität mit verfolgten Menschen, gerade menschenrechtlich verfolgten Menschen, die sich für Klimaschutz engagiert haben, zu ermöglichen. Und da sind Fördermaßnahmen, die so einen Jugendaustausch ermöglichen, die es ermöglichen, dass diese verfolgten Menschen hier ankommen können, bei NGOs zum Beispiel mitarbeiten können, enorm wichtig und müssen in Zukunft ausgebaut werden.
Sie hatten eben, das fand ich so schön, dieses Beispiel der Schülerin, ich glaube in Berlin war es, die sich engagiert hat dafür, dass zum Beispiel das Thema Reisen in den Schulen anders verhandelt wird. Ich habe jetzt zum Beispiel auch an Skireisen gedacht, die es ja immer noch sehr viel gibt, das mal zu überdenken. Geben Sie uns doch nochmal so ein Beispiel aus der Praxis, wie modernes Bildungsmaterial oder moderne Bildungsarbeit aussehen kann, wo sich Schülerinnen und Schüler angesprochen fühlen und vor allem handlungsfähig werden.
Viele Schulen merken, dass sie Nachhaltigkeit nur dann glaubhaft vermitteln können, wenn sie sich selber auch hin zu mehr Nachhaltigkeit ausrichten. Mhm. Das läuft unter Whole School Approach, Whole Institution Approach. Und für uns sind da als Beispiel gibt es von German Watch, aber auch von Greenpeace mit dem Schools for Earth und Bildungsmaterial vieles gutes Material, was Schulen da drin unterstützt, selber demokratischer zu werden, interne Prozesse partizipativer zu gestalten, aber auch Material- und Stoffströme nachhaltiger zu gestalten. Aber am wichtigsten ist aus meiner Sicht, wenn eine Schule sich für mehr Nachhaltigkeit stark macht, dass sie das dann auch nach außen tut, in die Kommune, in das Netzwerk der anderen Schulen, um ihren Schülern auch da Raum zu geben und Türen aufzumachen, wo sie im politischen Umfeld für Klimaschutz, für Nachhaltigkeit mit ihren dann jeweils tollen Ideen eintreten können.
Denken Sie da gerade an ein konkretes Beispiel?
Spannend sind Schulen, die es geschafft haben, ihre Mensa zu verändern. Mhm. Ein zweites Beispiel wäre Schulen.
Inwiefern Mensa verändern?
Wir wissen, dass ein großer Beitrag von Treibhausgasen kommt aus der fleischhaltigen Ernährung. Und Schulen, die sagen, Mensch, wir fangen mal ganz langsam an, wir setzen das Menü mit Fleisch auf die 4 in der Schulmensa.
Nicht auf die 1.
Genau, wo es im Moment steht, ist wirklich als das 1, Essen auf der 1. Und dann passiert schon viel. Dann merkt die Mensa, okay, wir haben im letzten Halbjahr deutlich weniger Fleisch verkauft. Oder die andere Mensa, die sagt dann in der zweiten Phase, wir machen jetzt mal ganz ohne Fleisch. Und dann sind wir total begeistert und fragen die Mensen, wie habt ihr das geschafft, ohne Fleisch die Schule mit gutem Essen zu versorgen? Und die Mensa sagt uns dann, wir haben gut gekocht und wir haben nicht drüber geredet, sondern die Leute einfach mitgenommen in ein Leben, was nachhaltiger ist.
Subtil vom Fleisch weggeführt.
Hin zu leckerem, gesunden Essen.
Aber dennoch fehlt mir da jetzt gerade der Bezug zur klassischen Bildungsarbeit, wo die, in dem Fall die Jugendlichen, entschieden haben. Das kommt mir jetzt eher so vor, als ob man denen das vegane bzw. vegetarische Essen heimlich untergejubelt hat.
Manchen ja, manche haben sich dafür eingesetzt.
Ja.
So ist es ja immer in einer Gesellschaft. Man hat ein paar Leute, die sind aktiver. Und da ist es ganz wichtig, dass die anderen, auch Computerfachfrauen, Balletttänzer, die ganz andere Interessen haben, dass sie diese Maßnahmen trotzdem mittragen, weil sie merken, Klimaschutz ist für mich, für meine Zukunft, für die Zukunft meiner Kinder enorm wichtig und deswegen unterstütze ich das, auch wenn es gar nicht mein Hauptthema ist.
Und das schwingt natürlich in unserem Gespräch die ganze Zeit mit, denn es geht auch darum, Menschen zu sensibilisieren dafür, dass sie sich dann möglicherweise auch politisch einsetzen und politisch engagieren, denn Klimaschutz ist nach wie vor ein wichtiges politisches Ziel, was auch Staaten einhalten müssen, und da müssen Menschen zum Zuge kommen, die gewählt werden und die sich entsprechend für diese Klimaziele einsetzen. Das heißt, die politische Bildungsarbeit ist auch gleichzeitig diese Bildungsarbeit, die Sie vor Ort leisten, zum Beispiel an den Schulen. Sie machen klassische politische Arbeit dort.
Wir wären froh, wenn wir das noch viel mehr machen könnten, politische Bildungsarbeit. Wir machen an vielen Stellen entwicklungspolitische Bildungsarbeit, wo wir gerade diesen Süd-Nord-Bezug machen. Und wir merken, dass wir an vielen Stellen ganz viel Rückenwind dafür bekommen. Das ist auf UN-Ebene ist das die UNESCO, die für Bildung für nachhaltige Entwicklung zuständig ist. Die sagt in ihrem aktuellen Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung 2030, die allererste Zielgruppe von Bildung für nachhaltige Entwicklung sind Entscheidungsträgerinnen, weil wir jetzt politische Entscheidungen treffen müssen, die nachhaltige Zukünfte ermöglichen. Und Jugendliche sollen befähigt werden, ihre Anliegen an Entscheidungsträgerinnen zu vermitteln. Und das macht die Türen auf für eine viel spannendere Bildungsarbeit, weil nämlich dann der äußere Raum, der politische Raum in die Schule reinkommt.
Frau Schulteis, ich schlage den Bogen zur COP29, auf der Sie im November waren. Wie sind Sie denn, wir haben ja darüber gesprochen, und für mich hat sich so angehört, als ob das ein sehr begeisternder Event war, auf dem Sie da waren und da auch ganz beseelt waren und glücklich waren, dass Sie da mit fast 40.000 anderen Menschen teilnehmen konnten. Wie sind Sie denn am Ende wieder abgefahren? Weil in den Medien, ich stelle die Frage deswegen, weil in den Medien ja dann doch ein recht düsteres Bild vom Ende der COP29 gezeichnet wurde. Wie sind Sie da wieder abgereist?
Also ich bin vor dem Ergebnis abgereist. Die COP ist jeweils zwei Wochen lang. Ich war nur die erste Woche da und da war noch alles relativ offen. Also ich bin doch relativ hoffnungsvoll abgefahren. Das wurde dann zerschmettert, nachdem ich wieder in Berlin angekommen bin, leider, weil die Ergebnisse doch sehr ernüchternd waren.
Umso schwerer stelle ich es mir vor, sich immer wieder auch für Sie persönlich aufzurappeln und sich wieder weiter zu engagieren. Woher kommt diese Energie?
Ich glaube, die Energie kommt daher, dass ich meinen Beitrag leisten möchte, dass die Welt ein lebensvoller Ort bleibt oder dass wir weiterhin gut auf der Erde leben können und dass es nicht noch schlimmer wird. Ich glaube, da muss man eine gute Prise Optimismus mit dabei haben, dass am Ende hoffentlich doch nicht alles so schlimm wird, wie man denkt. Daher kommt so meine Motivation, weiterzumachen.
Stefan Rostock, Sie wollten noch was hinzufügen?
Was einem immer wieder sagt, es lohnt sich, es macht Sinn. Das ist diese Erfahrung, der Paris-Prozess wirkt. Also durch den internationalen Verhandlungsprozess ist der Erwärmungspfad, auf dem wir uns 2015 noch hinbewegt haben, abgemildert worden.
Die Kurve ist flacher geworden. Die
Kurve ist flacher geworden. Das, wo wir uns bis 2100 hinbewegen, ist deutlich weniger geworden, deutlich die Temperatur ist geringer geworden. Das ist immer noch nicht schnell genug und immer noch nicht genug. Aber ohne diesen Paris-Prozess wäre es alles noch schlimmer. Der Paris-Prozess ist der Ort, also der UN-Klimaprozess, wo die Hauptbetroffenen der Klimakrise eine Stimme haben im internationalen Kanon. Und wir hoffen, dass jetzt die nächste Klimaverhandlung in Brasilien wirklich nochmal Türen aufmacht hin zu wirksameren Entscheidungen. Für den Bildungsbereich, da sind immer die Zwischenverhandlungen wichtig im Juni in Bonn, wo wir gucken, dass wir auch Bildung in den UN-Klimaprozessen präsenter machen, relevanter machen und mit einer stärkeren Jugendbeteiligung ausstatten können.
Es braucht Wissen, es braucht Lösungsstrategien und Leitlinien an die Politik, aber es braucht natürlich auch informierte Bürgerinnen und Bürger, die praxisnah gebildet werden im Bereich Klimaschutz, damit sie ein Bewusstsein entwickeln für die Dringlichkeit, jetzt zu handeln und damit sie überhaupt handlungsfähig werden. Mit zwei Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren, habe ich gesprochen, Lisa Schultheiß und Stefan Rostock von Germanwatch. Herzlichen Dank, Herr Rostock. Herzlichen Dank, Frau Schultheiß, für das Gespräch.
Danke Ihnen. Danke für die Einladung.
Vielen, vielen Dank.
Das war unser Podcast zum Thema Klimaschutz und Bildungsarbeit. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Tschüss.